Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Piratencasts. Heute mit mir, Anne und
MSW, der ist okay.
Also mal in der StadträtInnen-Besetzung. In der heutigen Folge gucken wir uns an, was gerade eben passiert ist. Spatenstich an der Königsbrücker Straße, da gehen wir rein. Und wir haben leider nicht allzu viel Zeit, gehen wir nochmal kurz in die Entscheidungen zur Carola-Brücke und zum Lingner Schloss aus der letzten Stadtratssitzung. Seid gespannt!
Stopp, Polizeigewalt.
Bedingungsloses Grundeinkommen.
Werden Sie dich überwachen.
Open Data und Open Source.
Verkehrswende.
Die Häuser denen, die drin
wohnen. Ein Cannabis Social Club.
So, wir nehmen hier gerade ganz frisch auf, nach dem Spatenstich, den Stich ins Herz an der Königsbrücker Straße. Wie geht's dir, Martin? Frage ich einfach erstmal.
Ja, heute geht eine lange Reise zu Ende, für mich 28 Jahre, für eine schöne, schlanke Königsbrücker gekämpft, für die Bäume gekämpft. Heute war halt offizieller Spatenstich und die Bürgerinitiativen Königsbrücker muss leben und Stadt muss atmen haben nochmal eine Mahnwache gemacht, wir haben feierlich einen Kranz niedergelegt, noch ein, zwei Reden gehalten, du hast auch eine sehr schöne Rede gehalten, Fernsehen war da und dann haben wir uns den Spatenstich angeguckt. Was soll man sagen? 100 Millionen Euro geben wir jetzt dafür aus, dass alle Bäume abgehackt werden, alle außer der einen Ulme, und dass die Straße doppelt so breit wird. Es wird fürchterlich aussehen, aber was soll man machen?
Ja, voll. Ich fand's super, dass er erstmal, dass man für dieses letzte Aufbäumen sich auch trotzdem nochmal hinstellt. Was heißt letzte Aufbäumen, ne? Aber dem irgendwie noch ein okayischen Abschluss für einen selber irgendwie zu geben. Ich sag mal wirklich fürs Protokoll, 28 Jahre. Ich bin 28 Jahre alt. das ist eine übelst, übelst lange Zeit. Ich war jetzt so 10 Jahre mit am Gucken, teilweise. Natürlich für die Themen von dir, das heißt dein Thema, aber so mal verbindet es halt super doll mit dir. Dafür war es, der Spatenstich vom Rest vielleicht da noch kurz reingehend. Keine Ahnung, da kam nicht mal irgendein halbes Wort oder so. Also ein grüner Borgenbürgermeister feiert sich dafür ab, jetzt eine Vierspurigkeit auszurollen. Weiß gar nicht, warum er da jetzt bei der Carola plötzlich ein Problem mit vier Spuren hat. Da hat sich wohl ganz schön widersprochen, inhaltlich. Es war aber wirklich ein geil, jetzt feiern wir uns, dass wir es jetzt hier ordentlich geschafft haben und so. Und es kam kein Wort zum Engagement oder zum irgendwie irgendwas rund darum. Ich mir jetzt kurz die Hauptstraße angucke, wo Stefan Kühn persönlich hinkommt, um sich von den Leuten, die wegen Fahrradfahren rumschimpfen, sich persönlich nochmal von denen beschimpfen zu lassen und da ganz doll das enge Netz sucht, bei dem, mit dem man eigentlich gedacht hätte, dass man verbündet sein könnte, lange vor der tatsächlichen 2017er-Entscheidung bei der Sache, hätte ich was deutlich anderes erwartet.
Also ich will ja jetzt keinen langweilen mit irgendwelchen Fakten, aber diese zwei Seiten der Medaille oder diese janusköpfige Diskussion bei der Carola-Brücke, sagt Kühn selber, ja, bis 30.000 Autos geht zweispurig locker. Die Knotenpunkte sind die bestimmenden Elemente, stimmt ja auch. Mhm. Aber 3 Meter weiter bei der Königsbrücke ist das alles egal. Ja. Und jetzt 11.000 Autos fahren auf der Königsbrücke. Ja, 11.000, das müsste man eigentlich feiern und sagen, ja, wie kommen wir denn auf 9.000 runter? Ja. Stattdessen geben wir 100 Millionen Autos aus, um da wieder mehr Autoverkehr hinzuziehen. Und wo fährt der hin? Naja, in die Innenstadt. Mhm. Also es ist die absolut falsche Politik, absolut falsche Verkehrspolitik, absolut falsch städtebaulich. Und dass das dann noch von einem grünen Bürgermeister mitgetragen, verteidigt und durchgeboxt wird, ist eigentlich kaum zu erklären. Also wirklich kaum, also man versteht es einfach nicht. Aber was soll's. Mhm. Wir hatten wirklich, das war irgendwie nochmal schön, ein paar von den UraltkämpferInnen waren auch da. Ich habe viele Leute umarmt, die haben mich umarmt. Wir haben uns alle nochmal sozusagen in die Augen geguckt. Und naja, Engagement ist wichtig, bleibt wichtig. Und du wirst nie aufhören, Anne, ich werde nie aufhören. Mhm. Also wir werden jetzt weiterkämpfen. Mal sehen, Kesselsdorfer zum Beispiel müssen wir noch retten.
Hey, nein, ich muss ja, also Jetzt will ich noch nicht ganz das nächste Thema, nee, ich rutsch klein ins nächste Thema, aber vielleicht noch wirklich kurz. Das ist, glaube ich, das, wovor ich halt wirklich nochmal extra mehr den Hut ziehe. Also eines irgendwie so, ne, dieses Engagement vor Ort mit allen Gewerbetreibenden ständig reden und alle mit einbinden, die halt ein tatsächliches direktes Interesse an dieser Straße haben, was ja, Klammer auf, diese Stadt einen Scheißdreck gemacht hat. Ihr musstet erzwingen, dass überhaupt mal eine Einwohnerversammlung zu dieser ganzen Köni-Sache geht. Das wird jetzt vermutlich auch so ein, klar, jetzt weiß man, dass da gebaut wird und so, aber all das rundherum ist halt ein cool. Anwohner kriegen zwei Tage vorher dann doch irgendwie ein, ach ja, hier übrigens, ab nächste Woche ist alles vorbei, wenn sie das überhaupt mitgeteilt bekommen. Also auch prozessual habt ihr da einen Großteil der Arbeit gemacht, die eine normale Stadt eigentlich hätte machen sollen in so einem Prozess. So vielleicht erstmal das als erstes. Und halt zweitens, bisschen fand ich es halt so süß, weil so die, ich sag mal, PiratInnen, die noch nie so lange dabei sind wie ich, logischerweise du viel länger da und so, aber in diesem Verhältnis, dass man da die Leute rundherum sieht. Und ein Großteil davon sind hier, weil du eine Vision hattest, Martin. Also so ein bisschen halt, jetzt nicht, ist jetzt kein hier anbeten oder irgendwie irgendwas, sondern halt, weil du für das so krass eingestanden hast bei der Königsbrücke und Co., dass das, glaube ich, sehr viel von so den Grundwerten, dem Grundengagement für die Sachen in dieser Stadt, die wichtig sind, bei uns allen übelst mit entzündet hat. Und jetzt quasi so die ganzen Nachgenerationen, jetzt sehe ich das bei meinen danach und so. Also nein, ich will wirklich irgendwie unterstreichen, was die BI, was die Arbeit der BI und alles Mögliche an wirklich politischer Überzeugungskraft und jetzt nicht dieses mit dem Kopf durch die Wand politische Überzeugungskraft, sondern tatsächlich einfach Werte basiert darauf, dass das dort ein schönerer Ort hätte werden können und sollen. Und dass das, glaube ich, was ist, was wir alle sehr gut insgesamt teilen, politisch teilen, aber halt auch die Art, diesen Kampf weiterzuführen und weiterzumachen und zu tun. Ich glaube, das inspiriert viele Leute und viele, die jetzt irgendwie bei Piratens bei uns mit um den Tisch rum sitzen, feiern genau das ab und sind halt eigentlich genau in dieser Lesart. Deshalb ist es jetzt irgendwie ein, okay, ich war gerade ein Königsbrücker, muss sterben damit, aber das ist ganz falsch formuliert. Königsbrücker muss leben, die Königsbrücker selber vielleicht nicht, aber die Ideen, die Art und Weise, die Strategien, das Sein und so, das überlebt die Königsbrücker.
Das ist, ja. Also kam einer, der war vor 15 Jahren mit dabei, aktiv, und der kam jetzt auf mich zu, hat sich bedankt und gesagt, jo, ich bin jetzt mittlerweile im Stadtbezirksbeirat Pieschen, du hast mich angestoßen, hast mich ermutigt, mich zu engagieren, und da gibt's einige, die halt dann gerade wegen des Engagements jetzt in anderen Bürgerinitiativen aktiv sind oder bei den Piraten zum Beispiel oder irgendwo anders. Empowerment ist auch ein ganz wichtiger Faktor von BI-Arbeit, von Parteiarbeit. Und naja, komm, machen wir einen Deckel drauf. Ich habe meine Kampfjacke nochmal angezogen. Ich habe sie gefunden. Die lag im Schrank ganz hinten, hat sie gewartet auf den heutigen Tag. Das ist so eine Jacke, die ist schon fies kaputt und 1000 Löcher und so. Aber die hatte ich früher halt jedes Mal an, wenn Action war. Und die habe ich heute nochmal angezogen, mich bei der Jacke bedankt und habe sie ausgezogen. Und ja. Und das Lustigste ist dann am Ende noch, hat die Polizei halt gefragt, was wir jetzt mit dem Kranz machen. Ich habe gesagt, jo, ich leg den jetzt da an den Baum und lass den da liegen. Und dann haben die gesagt,
machen Sie das.
Machen Sie das. Also der Kranz kommt ja liegt auch noch weg. Da. Und irgendjemand alles, also der Weg geht weiter, ne? Also an dem Baum da bei Fuhr McGeiz, Lösnitz, Ecke Königsbrücker, hat irgendjemand, ich weiß nicht wer, sieht aus wie ein Kind, hat einen Zettel an den Baum gemacht, schön laminiert, und ich will nicht sterben, steht da drauf.
Ja.
Also es gibt auch andere Leute, die sich engagieren, und das gibt ja zumindest mal Hoffnung.
Ja, voll. Und die, also auch wenn die eine Sache da nicht bleibt, wollte ich jetzt so dieses, die Leute bleiben halt. Und ich glaube, ja, sind an vielen Stellen der Stadt inzwischen Leute, die irgendwann mal bei einer BI Königsbrücker begonnen haben. Jetzt also, um auch dein persönliches Wirken einfach nochmal irgendwie so, weil das macht was mit Menschen. So, das, also im positiven Sinne, sich weiter einzusetzen. Und da wir ja gerade waren bei weiter einsetzen. how about Dreiplanfeststellungsverfahren bei der Carola-Brücke?
Ja, ich weiß nicht, wie tief wir einsteigen. Wir hatten ja letztes Jahr im Stadtrat beantragt, dass wir erstmal richtig fundiert drüber nachdenken, Bürgerbeteiligung wirklich, brauchen wir eine Brücke, wollen wir eine kleine Brücke, wollen wir eine große Brücke, eine historische Brücke, was wollen wir denn überhaupt haben, hat im Stadtrat keinerlei Mehrheit gefunden. Dann hat der Stadtrat in seiner Weisheit viermal das Gleiche beauftragt. Jetzt hatten wir also viermal...
Die rechte Mehrheit im Stadtrat viermal das Gleiche beauftragt.
Stimmt, ja, also...
Ja.
So, und... Jetzt konnten wir auswählen und wir hatten halt einen Antrag eingereicht. Also wir ist Max von Die Partei, Jesse von Volt und dann wir beide von Piraten, Anne und ich. Und haben halt gefordert, die sollen halt den Siegerentwurf bauen, aber davon nur den Teil mit der Straßenbahn und dann halt Fuß- und Radweg dran flanschen. So, und keine Autospuren bauen. Du sagst bestimmt gleich was noch zu dem massiven Geld, was man da sparen kann. Es wäre einfach verkehrlich, städtebaulich das Sinnhafteste, weil nirgendwo in Europa gibt man Geld aus, viel, viel Geld, dafür, dass man Autoverkehr extra in die Innenstadt zieht.
Ja.
Und wir wissen eigentlich alle, die nicht irgendwie komplett unterm Stein wohnen, wissen, dass wir dann St. Petersburger Straße perspektivisch in den nächsten 10, 15 Jahren weiterentwickeln wollen. Also entweder zum Park oder zur kompakten Stadt oder zu irgendwas. Aber egal, was wir da entwickeln, es wird halt nicht für den Durchgangsverkehr sein. Und es ist jetzt vollkommen sinnfrei, die Carola-Brücke vierspurig zu bauen, wenn sie auf der anderen Seite nirgendwo die Autos irgendeinen Platz haben und auch überhaupt kein Auto dahin kommt. So. Aber, herrje, mach du mal weiter. Wie sieht's da mit den Finanzen aus?
Ja, also das ist, ich nehme mal ganz kurz, das hatte ich auch in meiner Rede, weil diese drei Punkte ist super gut, um sich dran festzuhalten. Der rechte Block oder CDU plus Rest stellte sich hin und war, wir wollen auf jeden Fall billig bauen, wir wollen auf jeden Fall schnell bauen. Und na gut, schön. aber schon beim, also es ist, und nach Bedarf bauen, weil wir brauchen ja die vier Spuren. Das waren die drei Sachen. Das erste, es ist nicht billig. Es ist nicht billiger, Autospuren zu bauen, die kein Schwanz braucht. Und das kommt von den gleichen Leuten, die nicht nur überall kürzen, kürzen, kürzen sagen, sondern die gleichzeitig auch noch sagen, um Gottes Willen Schulden. Oh nein, Schulden, Schulden, Schulden. Ganz, ganz, ganz schlimm. Ich feiere auch nicht, Schulden zu machen, aber für Infrastruktur und Co. und bla und so weiter, all fine. Passt schon. Hätte man, Klammer auf, mal 5 Jahre vorher machen müssen, als wir faktisch keine Zinsen hatten, aber das war ja jahrelang allen scheißegal, als man gute Konditionen gehabt hätte. Jetzt sind Schulden in Ordnung, wo es halt Scheißkonditionen gibt. Herzlichen Dank. Die jetzt eben diese Carola-Brücke eben in dieser Riesenvariante zu bauen. Zu dem, was wir als Vergleich gehabt hätten, hätten sich die Gesamtkosten nahezu halbiert. Also von den 140 auf 70, die im Raum stehen. Und was eben bei uns ja noch das Ding ist, was ja auch, das ist ja nicht nur ganz Europa und so weiter, auch die komplette deutsche Förderlandschaft. Überraschung, du kriegst für scheiß Asphalt keine Fördermittel, weil es politisch eigentlich nicht abgesehen ist, noch mehr Straßen zu bauen, die keiner braucht. Das heißt, in unserer Umweltverbundbrücke-Variante sind halt noch gut Kosten gespart, einfach weil der ÖPNV gefördert wird und der ja dann prozentual viel mehr von dieser Brücke ist. Also zwar vielleicht nicht in relativen Zahlen mehr Förderung, aber ja im Verhältnis deutlich mehr Förderanteil. Heißt also, wir wären am Ende bei der Stadt bei so 30 Millionen gewesen. Jetzt sind wir mit 4 Spuren bei mindestens 100 Millionen. Und wir wissen ja, wenn man mehr baut, braucht man sich in Deutschland Großprojekte ja gar nicht umgucken. Umso mehr du noch rundherum baust, viel Spaß mit... Dresden, Stuttgart 21 ist schon die Köni. Das ist ein schlechtes Vergleichsding. Berliner Flughafen, keine Ahnung. Es ist eigentlich klar auch so, Baukosten entwickeln sich weiter und Co. Und wir sind dann halt in einem Maßstab, in dem es so riesig ist. So, also billiger ist es auf überhaupt keinen Fall und billig an sich schon nicht. Nicht nur billiger, sondern so auf Schulden, auf Pump, rechte Seite hat Bock, Fettschulden zu machen, krass viel, der dann auch wirklich Millionenbeträge an Zinsen zu zahlen, dafür, dass man noch mehr Spuren hinknallen wollte. Deshalb hatten wir noch mitbeantragt, innerhalb dieses Brückenfonds, für die wir die Schulden aufgenommen haben, das halt sinnhafter zu verteilen. Das ist halt auch, ich habe mich dann auch hingestellt und war so zur CDU, erklärt jetzt bitte dann euren Autofahrern, warum in 3 Jahren das blaue Wunder dicht ist. Herzlichen Glückwunsch, habt ihr alle richtig krass was gewonnen, wenn für den Rest ja trotzdem noch ein übelster Teil fehlt. Also Budapester Straßebrücke, haben wir vielleicht noch mal ein paar Jahre geschenkt bekommen oder so, jetzt in der Hoffnung, dass es in die Kleiberg abgeht, aber dort fehlt's dann. So, und dort fehlt's halt in dem Sinne, dass man Schulden sinnhaft für andere Investitionsprojekte innerhalb dieses Brückendings, also man tut auch den Autofahrern keinen Gefallen. Verkehrspolitisch ist, glaube ich, alles erzählt. Also verkehrspolitisch hat man sich einfach nur was ausgedacht. Genau, ich glaube, was mich wirklich aufregt ist, es gab auch einen Asset-Kommentar dazu, glaube ich, erinnere ich mich gerade. Diese letzte Debatte war einfach nur ein Machtspiel. Diese letzte Debatte, oder nicht die Debatte, sondern das zu entscheiden, ist ein klares Machtspiel von der rechten Seite, um ganz klar zu sagen, gegen jedes Argument und gegen jeden Sinn und gegen jede Rechnung, gegen jede Prognose, gegen alles, was irgendwie faktenbasiert stattfinden könnte, kann man sich drüber hinwegsetzen und das trotzdem demokratisch mit einer Mehrheit durchziehen. Ich glaube, das ist das Eigentliche, was von mir davon hängen geblieben ist. Einfach eine Machtdemonstration dessen, dass man so krank auf Fakten scheißen kann. Und das dann trotzdem auch durchzuziehen, die sich, wie ich finde, in dieser einen Aussage wirklich nochmal zuspitzte mit, wenn wir feststellen, dass wir die Mehrspuren nie brauchen, können wir ja Blumentöpfe draufsetzen. Die packe ich einfach nicht. Die packe ich nicht. Bauen wir sonst auch immer zwei Straßen nebeneinander? Bauen wir zwei Schulen nebeneinander? Bauen wir zwei Bibliotheken nebeneinander? Bauen wir irgendwie zweimal irgendwas, um dann zu sagen, ah, oh shit, naja, gut, wir brauchen ja nur eine, bauen wir es erstmal doppelt, just in case, können wir ein paar Blumenrabatten reinstellen. Für Verkehrsinfrastruktur. Also, wir bauen einfach noch eine zweite Autobahn neben die Autobahn, weil wenn wir sie nie brauchen, können wir ja nochmal wieder ein paar Blümchen drauf. Genau.
Ja, also das mit der Machtdemonstration, das sehe ich ganz genauso. Also AfD, ZASTRO, CDU, FDP, die haben die ganze Zeit sich schon gefreut auf die Abstimmung. Mhm. Und das haben wir noch gar nicht erzählt. Die haben ja nicht den Siegerentwurf von dem Begleitgremium genommen, sondern die haben ja auch einen anderen Entwurf genommen. Mhm. Und das ist halt ein Entwurf, der ist jetzt 2-2,5 Meter höher als die alte Carola. Dadurch wird die Brücke steiler vorne und hinten. Und die hat halt einen Pfeiler mehr im Elbraum. Und beides zusammen kann dazu führen, dass wir halt nicht einen Ersatzneubau machen, sondern in ein Planfeststellungsverfahren müssen. Und da freue ich mich jetzt schon drauf, und das hatte ich dann denen auch nochmal gesagt, diese Rede muss ich unbedingt irgendwo aufheben, wegspeichern, dass in dem Fall einfach CDU, AfD, FDP und wer fehlt noch? ZASTRO. Dass die dann einfach sehenden Auges schuld waren, weil man hat es ihnen gesagt.
So. Genau.
Jetzt geben wir halt 140 Millionen plus aus für eine Brücke, die am längsten braucht zu bauen und die man nicht wieder irgendwie kleiner bekommt. Halleluja.
Exakt. Das ist eben auch bei dem, was der Siegerentwurf von dem Begleitgremium war, das, was wir ja dann auch gemacht haben bei der Umweltbrücke, quasi konnte man halt, weil es verschiedene Züge waren, das abziehen und dann quasi sagen, okay, bauen wir halt nur den einen und die anderen beiden nicht. Das geht bei FECO halt nicht, weil es in einem Rutsch rangezimmert wird. Da kann man nicht zwischendrin feststellen, oh, Baukostenexplosion, oh, doch noch mehr Schulden, doch noch mehr Zinsen, können wir uns das eigentlich leisten? Und dann einen Teil davon weglassen, ist an sich eigentlich nicht mehr möglich, weil Baukastenprinzip vorne bis hinten. Ist es dann noch das Baukastenprinzip? Vermutlich nicht mehr, ne?
Ja, wir könnten dann höchstens noch Max-Idee machen, vierspurig, aber nur bis zur Hälfte der Brücke.
Europas geisterneuer Balkon. Direkt so. Und dann gibt es noch das Gestreit, ob auf die Neustädter Seite oder auf die Altstädter Seite. Mit Roland Kaiser haben wir gewichtige Argumente auf der Neustädter Seite. Dann kann man noch, stimmt, dann kann man auf die, es muss auf die Neustädter, wenn es nur vier Spuren sind. Ja. Nee, das kriegt man jetzt halt. Und ich mag my words. Ich habe ein bisschen, so blöd es klingt, das wünsche ich mir nicht für die Dresdnerin, das wünsche ich mir nicht für Betroffene und was auch immer. Ich wünsche es mir für diese rechte Mehrheit, dass diese Machtdemonstration am Recht scheitert. Irgendein kleiner Teil in mir, der es so stumpfsinnig findet, was die machen, wünscht sich ein bisschen, dass wir ins Planfeststellungsverfahren rutschen, weil dann ist auch ganz klar, wer halt schuld dran ist. Wenn man so die Fresse nicht vollkriegen konnte von der Scheiße, dass man sich sogar noch für den Entwurf entscheidet, der am wahrscheinlichsten ins Planfeststellungsverfahren rutscht, den teuersten aller möglichsten Varianten mit Spuren und so weiter in Kauf nimmt gegen jede Prognose, gegen jeden Scheiß. Ich wünsche es denen ein kleines bisschen, dass sie das dann sind, die schuld daran sind, dass keine Carola-Brücke kommt. Und wenn einmal Planfeststellungsverfahren, nur kurz Foreshadowing, das können wir selber noch nicht ganz abdingsen, was dann passiert. Weil dann gibt's vergaberechtliche Probleme potenziell, dann gibt's noch ganz andere rechtliche Probleme, dann hätte dieser Entwurf niemals ausgesucht werden dürfen, dann könnten andere schadensersatzpflichtig werden, bla bla bla, pipapo, bla bla. Dieses Rattenloch ist ewig, wenn da jetzt irgendwas knallt. Und ich wünsche es den Rechten, ich wünsche es ihnen wirklich sehr. Den Leuten dieser Stadt nicht. Aber ja. So. Was wünschen wir den Menschen dieser Stadt noch sehr? Dass sie irgendwann noch ins Singerschloss rein dürfen.
Das war ein weiterer Aufreger in der Stadtratssitzung. Mhm. Weiß nicht, soll ich mal
ein bisschen ausholen.
Also das Singerschloss wurde 2003 oder so vererbpachtet an einen Verein, an einen Lingerschloss-Verein, der das dann auch irgendwie ganz hübsch gemacht hat bis Corona. 14 Millionen Euro Spenden eingesammelt, das Ding wieder schick gemacht. Dann in Corona sind sie insolvent gegangen. Dann kommt ein Insolvenzverfahren, das heißt, es gibt einen Insolvenzverwalter. Und die Stadt wollte dann, weil der Verein ja insolvent ist, wollte den sogenannten Heimfall haben. Das heißt, dass das Lingerschloss wieder zurück an die Stadt fällt. Und der Insolvenzverwalter hat gesagt, nee, ich sitze auf diesem Schloss, ich will die Gläubiger auszahlen. So, und dann gab es einen Gerichtsprozess, da hat die Stadt im ersten Instanz gewonnen. Und jetzt kommt die zweite, vielleicht auch dritte Instanz. Und mittlerweile hatte also schon seit letztem Dezember ein Investor beim Insolvenzverwalter angeklopft und hat gesagt, jo, ich könnte das Ding übernehmen, ich zahle auch 1,65 Millionen Euro und dann mache ich da irgendwas mit. Hat irgendwas aufgeschrieben. Der Punkt ist, er ist ein Investor, er wird damit Gewinne erzielen wollen und wenn sollte der Verein da wieder irgendwie Fuß fassen, kriegen die Brotkrumen und er isst einen Kuchen. So. Und und da haben wir gesagt, nein, das Schloss soll nicht verschabelt werden. Wir ziehen das mit diesem Gerichtsprozess weiter durch, weil entweder gewinnt Dresden, dann kriegen wir halt das Schloss zurück, oder Dresden verliert, aber der Insolvenzverwalter kann dann mit dem Schloss nichts anfangen, hat selber Schulden und dann muss er es an die Stadt zurückgeben.
Genau.
So, bleibt die Frage, wer Prozesskosten zahlt und so, aber das
die
ist.
Die müssen jetzt, wir eh tragen.
So, also das, auf jeden Fall, wir würden das Schloss auf jeden Fall zurückkriegen. Dann könnten wir in Ruhe überlegen, ob wir es neu ausschreiben, ob wir es als Stadt betreiben, ob irgendwie, keine Ahnung, die Bäder GmbH das macht oder was ich weiß. So, auf jeden Fall könnten wir halt das Erbe Lingners, also Lingner hat ja aufgeschrieben in seinem Erbe, dass da Dresdner und Dresdnerinnen rein dürfen, meine sogar jederzeit, und dass wenn Gastro ist, dass dort günstige Angebote auch sind. Also er wollte explizit, dass es für die Dresdnerinnen und Dresdner das Schloss da ist. So. Naja, und wie ging es dann weiter, Anne?
Ne, ich würde noch ganz kurz, also super zusammengefasst, ist es eigentlich wirklich nur aus unserer Sicht die Stadt kriegt das Ding so oder so wieder. Wenn wir es nicht verscherbeln, dann kriegen wir es wieder. Die Frage ist nur noch, ob wir faktisch die offenen Gläubiger auszahlen müssen oder nicht. Also die, was da noch an Masse rumliegt. Übrigens, Fun Fact, die Stadt Dresden ist selber Gläubiger davon. Also einen kleinen Teil dieses Geldes würden wir uns selber wiedergeben. Also das ist auch weg. Natürlich besteht für uns als, und das ist eben das, was ich teilweise, ist okay ausgegangen jetzt, aber was ich teilweise nicht verstanden habe, war für mich ist es doch ganz klar im Interesse der Stadt selber, ja auch ein Rechtsamt dieser Stadt, was unbedingt diesen Prozess führen will, um potenziell A, das Ding eh wiederzukriegen, was wir in jedem Fall wiederkriegen, und B, die Gläubigerkosten zu prellen. Weil ja, am Ende hat aber dieser Verein ja faktisch die Insolvenz verrissen, nicht die Stadt selber, also ein Wehren dagegen. Das wäre für mich eigentlich die Vorstellung von, so müsste jeder Stadtrat, jede Stadträtin müsste in dieser Situation so reagieren, klar zu erkennen, es geht hier drum, die Stadt vor dem Schaden, Klammer auf, die Gläubiger zu bedienen, davor zu schützen und die Stadt wieder zu uns zu holen. Das ist für mich das genuin eigene städtische Interesse. Dann haben wir aber gleichzeitig gemerkt, dass es einigen, vor allem Richtung Team Zastro und AfD, gar nicht schnell genug gehen konnte, das Ding zu verkaufen an Investor Nummer 1. Dann tauchten noch Investoren Nummer 2 und bla auf. Die sind jetzt aber weniger relevant, weil in dieser Entscheidung war nur ein Weiterklagen oder Investor 1 verkaufen als Vergleich. Da müssen von Team Zastro und AfD die Ärsche schon wieder bis zum Hals irgendwo drin gesteckt haben. Nee, die Köpfe im Arsch bis zum Hals irgendwo drin gesteckt haben. Für die hätte es gar nicht schnell genug gehen können, den Gerichtsprozess abzublasen, das Erbbaurecht zu verkaufen und es damit einem Investor in die Hand zu geben. Der Rest hat sich noch ein bisschen besonder gezeigt. Man muss aber auch wirklich sagen, die ganze Sache ist von vorne bis hinten eine fishy, beschissene Angelegenheit. Dieser Stadtrat hat gefühlt 3 Tage vor der Entscheidung erfahren, was da alles Phase ist. Da wurde schon Monate vorher die Investoren GmbH gegründet. Nochmal Monate vorher gab es geheime Gespräche im Geschäftsbereich 1 mit eben Investoren, potenziell ja auch Insolvenzverwalter und so weiter und so fort. Das ist von vorne bis hinten ein fischiges Spiel, Sachen zu verklappen. Und wenigstens einmal hat dieser Stadtrat jetzt nicht mitgespielt, nicht direkt mitgespielt, sondern hat faktisch das, was der Stadtrat jetzt mehrheitlich beschlossen hat, ist ein, wir klagen weiter. Wir versuchen, den Heimfall zu kriegen, ohne dass wir die Begläubiger bedienen müssen. Und dann zweitens ein, aber die Stadt soll vielleicht nochmal ein was Neues Angebot und so weiter und so fort, das dann vielleicht noch der zweiten Investorengruppe zu geben. Für uns ist erstmal wichtig, es wird weiter, also diesen Vergleich, der jetzt im Raum lag mit wir verkaufen das, der wird erstmal unterbrochen. Wir klagen erstmal weiter quasi. Es wurden dann noch Bedingungen festgezurrt, unter denen die Veräußerung nur stattfinden kann. Das Ding ist, im Erbbaurecht, ne, stehen ja die Sachen drin, okay, es muss öffentlich zugänglich sein und dies, das. Das hat der Investor auch gesagt, steht doch im Erbbauvertrag, da brauchen wir ja gar nichts oben drüber. Ja, und bis du den rausgeklagt hast, falls der Scheiße baut, wird nie passieren. Die gleiche Person hat in Radebeulschen die gleiche Scheiße abgezogen und hat sich wirklich da rausgekündigt. Das Ding ist jetzt nicht mehr der Öffentlichkeit zugänglich. Und solchen Menschen will man das in erster Instanz sofort verkaufen. Naja.
Also, ich kann nur noch mal betonen, das ist aber in dieser Stadt halt an vielen Stellen so, aber hier kann man es jetzt fast anfassen. Ne? Also, wir wissen, Anna und ich, wir wissen, weil wir mit dem einen Knilch geredet haben, der hat auch ganz offen gesagt, jo, ich bin letzten Dezember bin ich zur Stadt gegangen, hat dann auch genannt, wen er da, mit wem er gesprochen hat, also aus dem Büro des Oberbürgermeisters. Und da haben wir drüber geredet und dann haben wir einen Prozess gestartet und dann habe ich einen Vertrag unterschrieben. So. Und du hast ja eine Anfrage. Da fällt mir jetzt gerade ein. Das war ja auch lustig. Du, also mit dem Wissen, also Hilbert weiß davon schon seit letztem Dezember mindestens.
So, mindestens.
Mindestens. Und da gibt es Gespräche im Rathaus mit Oberbürgermeister, wie man das jetzt am besten verscherbelt. Dann halten alle die Fresse, dann unterschreibt der Notarvertrag, ja, mit dem Insolvenzverwalter, so, und dann warten die noch 2 Wochen und dann kommt es raus und dann sind Sommerferien und direkt nach den Sommerferien, ja, noch mit Sondersitzung, Ausschuss und allem drum dran, wird das quasi direkt, man ist noch quasi, hat die Bermuda-Shorts noch an, ja, man ist noch, der Sand ist noch nicht von aus den Achseln raus. Ja, man ist noch im Urlaubsmut, der kommt in den Stadtrat und dann soll das geschehen. Und du hast ja eine Anfrage gestellt.
Wir hatten wieder, also man hat ja manchmal bei Stadtratssitzungen am Anfang diese offene Runde für StadträtInnen. Wenn es nicht die Bürgersprechstunde und keine aktuelle Stunde gibt, dann dürfen wir einfach Fragen stellen. Und ich dachte mir dann gleich schon, ja, da fragst du noch mal den Hilbert. Wann gab es denn wie welche Treffen, Gespräche? Und da wir wissen noch viel mehr aus dem Hintergrund, was noch weit vor dem Dezember stattfand. Aber schon allein der Dezember, ne? Es ist über ein halbes Jahr vor diesem Ding und niemand behauptet, dass nie irgendwas gewesen sei. Außer der Investor selber, der es dummerweise erzählt hat. Aber alle tun so, als wäre da nichts gewesen. Deshalb habe ich die Frage gestellt, eben ein, wann gab es denn Gespräche mit Insolvenzverwalter, Investor 1 und bla bla und pipapo. Herr Oberbürgermeister, wann hatten Sie denn und wann gab es in Ihrem Geschäftsbereich und bla bla. Und dann hat Eva Jenigen geantwortet, als Chefin des Rechtsamtes, was eigentlich schon Zeichen genug ist, weil, ja, und das würde ich jetzt auch mit meinem Blut unterschreiben, natürlich hat sich Eva Jenigen nicht mit Investor, Insolvenzverwalter zusammengesetzt, logischerweise so. Ich würde auch sagen, da ist sie politisch anders drauf, auch wenn das hier keine Rolle spielt. Sie ist nicht eine Person, die das macht, aber sie kann mir ja, also sie kann ja sagen, sie hat keine Gespräche mit Investor und bla geführt und hat es dann quasi, weil sie ja dem Rechtsamt mit vorsitzt, dass ja quasi das Rechtsamt erst ab da, wo vertragliche Sachen, also entweder Gerichtsprozesse oder bla bla, ab da ist logischerweise das Rechtsamt involviert. Uns ging es ja aber nicht um die Hard Facts, wann welche Verträge wie unterschrieben wurden. Da weiß ich auch so, dass da Leute von der Stadt anwesend waren, weil das halt dann Anwälte sind in dem Gerichtsverfahren. Da konnte sie natürlich nicht sagen, was da noch rundherum gelaufen ist, logischerweise. Und deshalb habe ich die Frage einfach nochmal dem OB gestellt, der dann wieder auf das Rechtsamt verwies und alles Mögliche. Also auf Biegen und Brechen und auf dies, das hat er inhaltlich nicht geantwortet. Es war dann auch sehr spannend. Ich habe nämlich nach Gesprächen gefragt und er hat dann von Verhandlungen gesprochen. Also er ist auch schon im Wortlaut 1 abgerückt dass er plötzlich von Verhandlungen spricht. Ich habe aber von Gesprächen gesprochen. Also Verhandlungen, wenn man es jetzt im schlimmsten juristischen Sinne nur ganz knallhart mit, da kommt ein Vertrag raus und das hat man dann ausverhandelt, ist er von Gespräch zu Verhandeln gerutscht. Also wir wissen, dass da richtig brutale Scheiße im Hintergrund ist. Wissen auch, dass Team Zastrow und die AfD sofort mit beim Verkaufen an Bohnen und Kreide dabei gewesen wäre. Also da wären Seilschaften auch genügend existieren. Team Zastrow hat mehrfach versucht, die Entscheidung noch zu vertagen, zu verschieben. Es gab jetzt noch eine längere Frist vom Oberlandesgericht, quasi für noch weiter zu klagen oder noch länger diesem Vergleich widersprechen zu können. Haben sie aber nicht geschafft, damit durchzukommen. Das ist mal ein bisschen emanzipativ von diesem Stadtrat. Aber um vielleicht ein bisschen abzuschließen, heißt jetzt halt noch nichts. Heißt noch nicht den Heimfall. Heißt halt eigentlich weitere Investorengruppen irgendwann, zumindest von uns jetzt aus, eigentlich abzuwehren. Und eigentlich weiter darauf zu pochen, das, was wir wollten. Wir wollen ein Schlösserkonzept, wir wollen die Schlösser in der Gesamtheit betrachten. Daneben steht ja noch das Albrechtsberg, was faktisch auseinanderfliegt. Also wo 18 Millionen Sanierungsstau und so weiter, dass wir nicht wollen, dass das einzige Goldkalb, das Lingnauer Schloss selber, was jetzt schon krass saniert ist, das natürlich privatisiert wird, während die ganzen anderen Schlösser, die wir noch selber besitzen, all die, die krass Minus machen und nie zu retten sind, die werden natürlich weiterhin kommunalisiert, kosten uns ganz viel. Und wir wollen eigentlich, dass man mal wirklich guckt, was man da sinnhaft machen kann. Zusammen betreiben, nicht zusammen betreiben. Und wir stellen uns ja nicht mehr, hast du ja auch schon gesagt, ja nicht mal 100% gegen irgendeine halbwegs eine Konzession ausschreiben, das für das Restaurant oder was auch immer oder so. Sperren wir uns ja nicht mal 100%, aber es ist ein, erst muss dieser Überlegungsprozess her, was man wie macht, und der Heimfall muss erstmal her. Und dann können wir immer noch gucken, ob das die Stadt besser organisiert bekommt, ob das Vereine und Initiativen, private, ne, sind ja nicht nur Investoren, sondern ja auch andere, wie auch der Lingner Verein bisher ja eben, ja, wie man das anders organisiert bekommt. Da muss man auch dranbleiben.
Ja, also sie klingt wie eine Kleinigkeit, aber Hilbert hat auch dieses Schlösserkonzept, was der Stadtrat beauftragt hat, jetzt seit über einem halben Jahr unter Verschluss.
Ja.
Also er hat dem Kühnen untersagt, das irgendwie weiterzugeben. Und das Schlösserkonzept wäre aber ja eine ganz wichtige Informationsquelle, weil der ganze Stadtrat, ganz Dresden fragt sich, ist das Lingnauer Schloss viel defizitär, kostet das unglaublich viel Geld? Oder anders, ich behaupte ja, man kann damit sehr viel Geld machen, wenn man es richtig betreibt. Ja, Hochzeiten, ja. Firmenfeiern und all sowas, das bringt alles ganz schön viel Geld rein.
Ja.
Das weiß aber niemand. Alle stochern nur im Nebel. Wir sollen eine Entscheidung treffen, es zu verkaufen oder nicht. So.
Mhm.
Und wir wissen aber nicht. Dabei gibt es dieses Schlösserkonzept. Es liegt irgendwo im Stadtrat, ja. Also im Rathaus liegt es fertig rum. Und man könnte es mit einem Knopfdruck verschicken. Machen sie aber nicht.
Mhm.
So, das ist alles, fügt sich zusammen zu einem Bild, was wir halt schon kennen, dass irgendjemand, der halt die richtigen Personen kennt, dann irgendwas bekommt, was Geld abwirft, und die Stadt bleibt auf allem sitzen, was halt eben kein Geld bringt, Geld kostet. So.
Voll.
Ja, also jetzt ist Lingnauer Schloss, wird uns noch länger beschäftigen.
Und, ach, stimmt, da wollte ich vorhin, fällt mir gerade ein. Ich wollte nur sagen, das, was den rechten Block, also es gab die, die es sofort verschachern wollten, und dann würde ich noch so sagen, so CDU und FDP Freie Bürger, die ja auch mit dafür gesorgt haben, dass jetzt erstmal nie verscherbelt ist. Deren größeres Problem ist ja aber nur der Prozess gewesen. Und wie in Hintertüren und bla bla und so weiter, und dass der Stadtrat überrascht ist, würde ich trotzdem sagen, denen lag kein genuines Interesse darin, dass das der Bevölkerung zugutekommt, das Ding.
Nö.
Das ist halt, also deshalb sind wir trotzdem noch Vorsicht an der Bahnsteigkante, weil die hat eher der Prozess abgefuckt und nicht, dass das Ding verkauft werden soll. Um es nochmal kurz zu umrunden.
Ja, also wir können das, kann sein, dass wir das im Dezember wiedersehen.
Mhm.
Und dass dann halt irgendwie uns in blumigen Worten erzählt wird, wie toll doch dieser Investor ist.
Mhm.
Und dann gucken wir auf so ein Hochglanzprospekt, wo dann Buzzwords drinstehen wie menschenfreundlich, innovativ, bla bla bla.
Philanthropisch.
Ja, und mit so schönen Bildchen aus dem KI-Generator, wie glückliche Kinder im Garten spielen und so.
Ja.
Aber wir werden sehen. Das voll ist für Zukunft. Einen anderen Tag.
Voll. Dann ist das meine letzte warme Empfehlung. Es wird ja immer so mit Investoren und so. Und natürlich müssen die da auch ein bisschen was verdienen. Aber auf der anderen Seite, die müssen ja ganz philanthropisch sein. Also nochmal für da draußen, ne, in diesem Prozess gab ja auch die zweite Bietergruppe noch, die sich ja alle extremste Mühe geben, einzumachen auf ach, das ist ganz, natürlich muss das der Öffentlichkeit und wir geben das ja wieder und wir sind ja hier die tollen Menschen, die hier ganz Tolles für Dresden machen, aber egal in welcher Variante, sie wollen trotzdem Gewinn erwirtschaften, heißt unterm Strich, liebe Investoren, liebe Philanthropen, liebe Mäzene, liebe Wohltäter, liebes alles Mögliche, es gibt auch die Möglichkeit des Spendens. Man muss nichts besitzen und daraus Gewinn erwirtschaften, wenn man doch so philanthropisch sein will. Wie man sagt, dass man philanthropisch sein will, spendet doch einfach. Man kann ja auch die Gläubiger so auslösen und das Ding der Stadt einfach wieder zurückgeben. Also kann auch die Schulden von dem Lingner-Verein übernehmen. Das können sie auch machen, das ist auch ganz einfach. Es würde vermutlich den Insolvenzverwalter und alle Gerichte vermutlich freuen, uns auch. Also kleine Empfehlung, sie müssen es ja nicht, keinen Gewinn draus machen, wollen sie ja auch gar nicht, oder doch. Naja, kommen wir nicht überein. wir werden dranbleiben in den nächsten Folgen. Wir haben jetzt auch von der Aufholfolge, weil ja das letzte Mal nicht so ganz geklappt hatte, auch noch nicht ganz alle Punkte. Wir werden aber die nächsten Wochen in die Kürzung bei der DVB gucken, wir in einen neuen Haushalt.
Wir geben uns Mühe, Wärmeplan.
Ja, da kommen noch ganz, ganz viele andere Sachen. Und wir geben nicht auf, wenn ihr auch nicht aufgebt. Wuhu! Von daher.
So ist es. Ich mache mir jetzt einen Kaffee.
Wunderbar. Wer sich einen Kaffee machen kann, hat noch Reserven. Na denn?
Bis dann.
Bis dahin. Tschüss.